Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ja, wir freuen uns, dass wir heute wieder in unserem Büro in der Chausseestraße in Berlin sitzen, natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand, und wir freuen uns heute über einen ganz besonderen Gast, Nico Herting. Hallo Nico, schön, dass du da bist.
Tag.
Ja, beim letzten Mal haben wir ja über die Veranstaltungsbranche in Corona-Zeiten gesprochen. Heute beleuchten wir mal ein ganz anderes Thema, nämlich Hate Speech und den rechtlichen Umgang damit. Und ja, da könnte aus unserer Sicht niemand besser Auskunft geben als Nico. Aufmerksamen Zuhörenden ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass Nikos Nachname uns Hertings auch zu unserem Kanzleinamen verholfen hat. Bevor es gleich weitergeht, ein kleiner Nachtrag noch zum Thema Abmahnmissbrauch vom letzten Mal. Da haben wir ja über das Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs gesprochen. Und da wurde jetzt am 10. September vom Bundestag und am 18. September mit einigen ändernden Maßgaben vom Bundesrat das Gesetz beschlossen.
Ja, Maja und ich haben ein bisschen überlegt, ob wir dich überhaupt vorstellen müssen, Nico. Aus Sicht eines Hertings ist das natürlich nicht erforderlich, dennoch für unsere Zuhörer vielleicht nochmal ein paar Eckpunkte zu dir. Du bist Honorarprofessor und eine echte Größe im IT-Recht, also seit vielen Jahren dort unterwegs. Du hast schon Datenschutz gemacht, als das noch keinen interessiert hat. Gibt's diverse Bücher heraus, unter anderem eben auch das erste Buch zur Datenschutzgrundverordnung überhaupt, das neue Datenschutzrecht in der betrieblichen Praxis, und nun gemeinsam mit dem Kollegen Konrad auch DSGVO im Praxistest, Ermittlungen, Bußgelder und Verfahren und natürlich dein Buch zum Internetrecht, was in der wievielten Auflage jetzt vorliegt?
Sechste
Auflage. Du bist Mitherausgeber der Zeitschrift Privacy in Germany, du bloggst, du twitterst, hast deinen eigenen Podcast Corona im Rechtsstaat. Also kurz gesagt, es gibt eigentlich kaum etwas, was du nicht machst, und für die Zuhörer, alles, was wir heute hören, ist dementsprechend auch sicher.
Ja, und Nico ist zusätzlich auch noch Mitglied des Ausschusses Informationsrecht des Deutschen Anwaltvereins, als wäre die Liste nicht schon lang genug. Und der Ausschuss hat im Februar schon eine Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Netzwerkdurchsuchungsgesetzes veröffentlicht. Ihr habt euch dafür für eine europäische Regulierung ausgesprochen. Und ja, worum es bei diesem Gesetzentwurf geht, was überhaupt das Netzwerkdurchsuchungsgesetz ist und wie man eben auf Hassrede und Hasskriminalität im Netz reagieren kann, darüber wollen wir heute im Interview mit Nico sprechen. Wir sind sehr gespannt. Ja, und jetzt haben wir wieder die ganze Zeit von wir gesprochen. Wir sind heute wieder Rika und Maja und alle, die unseren Kollegen Martin Schirmbacher schon vermissen, der ist in jedem Fall in der nächsten Folge wieder am Start.
In unseren News geht es unter anderem um ein neues Rekordbußgeld der Hamburger Datenschutzbehörde in Höhe von 35,3 Millionen Euro gegen H&M und ein neues Urteil des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung in Frankreich, Belgien und Großbritannien. Und in unserer Rubrik Kurios und Kontrovers sprechen wir über die Bußgeldandrohungen für Falschangaben in Gästelisten, in Restaurants und Kneipen und fragen uns: Totalversagen der Datenschützer oder alles halb so wild?
Rekordbußgeld über 35 Millionen Euro für H&M. Schwere Verstöße gegen den Beschäftigtendatenschutz. Die Hamburger Datenschutzbehörde hat laut Pressemitteilung vom 1. Oktober bekannt gegeben, ein Bußgeld gegen die schwedische Modekette H&M in Höhe von fast 35,3 Millionen Euro verhängt zu haben. Hintergrund sei die Überwachung von mehreren hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des H&M Service Centers in Nürnberg durch die Centerleitung. Damit erhält H&M das bislang höchste Bußgeld in Deutschland seit Einführung der DSGVO. In dem H&M Service Center in Nürnberg wurden seit 2014 private Lebensumstände der Mitarbeitenden erfasst und gespeichert. So führten zum Beispiel Teamleader nach Urlaubs- und Krankheitsabwesenheiten einen sogenannten Welcome-Back-Talk durch. Nach diesen Gesprächen wurden konkrete Urlaubserlebnisse der Beschäftigten sowie Krankheitssymptome und Diagnosen festgehalten. Zusätzlich hielten die Vorgesetzten auch Erkenntnisse aus Einzel- und Flurgesprächen über das Privatleben ihrer Mitarbeitenden fest. Teilweise machten sie diese Erkenntnisse auch anderen Führungskräften zugänglich und nutzten sie, um ein Profil der Beschäftigten für Maßnahmen und Entscheidungen im Arbeitsverhältnis zu erhalten. Laut der Hamburger Datenschutzbehörde stellt die Kombination aus der Ausforschung des Privatlebens und der laufenden Erfassung, welcher Tätigkeit die Beschäftigten jeweils nachgingen, einen besonders intensiven Eingriff in die Rechte der Betroffenen dar. H&M teilte mit, die volle Verantwortung zu übernehmen und entschuldigte sich bei den Betroffenen. Der Konzern kooperierte mit der Behörde, was die Behörde in der Pressemitteilung auch positiv vermerkte. Die Behörde lobte die Bemühungen um Transparenz in der Aufklärung. H&M kündigte an, die in den vergangenen 2 Jahren betroffenen Beschäftigten finanziell zu entschädigen. Darüber hinaus soll mit einem Aktionsplan die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zukünftig gewährleistet werden. Allerdings behält sich H&M eine Prüfung des Bußgeldes noch vor. Generalanwalt zum EuGH: Einbettung urheberrechtlich geschützter Inhalte erlaubt. Zahlreiche Anbieter betten auf ihren Webseiten sogenannte Vorschaubilder ein. Ob das erlaubt ist, auch wenn es sich bei dem Vorschaubild um einen urheberrechtlich geschützten Inhalt handelt, muss jetzt der EuGH entscheiden. Der Bundesgerichtshof hatte dem EuGH die Frage vorgelegt, ob es von dem Rechteinhaber verboten werden kann, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte eingebettet werden dürfen. Hintergrund ist ein Rechtsstreit zwischen der Deutschen Digitalen Bibliothek, kurz DDB, die bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angesiedelt ist, und der Verwertungsgesellschaft Bild Kunst. Die DDB möchte auf ihrer Website Vorschaubilder der bei ihr eingestellten Werke zeigen. Die VG Bild Kunst will eine solche Nutzung allerdings nur dann lizenzieren, wenn die DDB geeignete technische Schutzmaßnahmen gegen Einbettung vornimmt, für die die DDB wiederum den Aufwand für unverhältnismäßig hoch einstuft. Zwar hat der EuGH noch keine Entscheidung in dieser Sache gefällt. EuGH-Generalanwalt Spuna veröffentlichte aber kürzlich ein umfangreiches Gutachten. Darin argumentiert er, dass die Einbettung eines anklickbaren, nicht automatisch angezeigten Inhalts keiner expliziten Zustimmung der Urheber bedürfe und damit auch keiner eigenständigen Lizenzierung durch die VG Bild Kunst. Eine solche urheberrechtliche Erlaubnis sei bereits implizit durch die Erstveröffentlichung gegeben, so der Generalanwalt weiter. Ein neues Zielpublikum werde dadurch nicht erreicht. Anders wird dagegen das sogenannte Inline-Linking bewertet. Inline-Linking ist eine automatisierte Anzeige von audiovisuellen Inhalten, die für Webseitenbesucher auch ohne eigenes Zutun erscheinen. Besucher klicken also den Inhalt nicht explizit an, er wird ihnen automatisch präsentiert. Es bleibt abzuwarten, wie der EuGH entscheidet.
In einem denkbar knappen Beschluss von 9-8 Stimmen war die DSK wohl schon im Juni zunächst zu dem Schluss gekommen, dass Microsoft Office 365 derzeit nicht datenschutzkonform eingesetzt werden könne. Der Beschluss wurde bislang nicht offiziell gemacht. Nun haben sich aber die Datenschutzbeauftragten der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und des Saarlandes von dieser Entscheidung distanziert in der vergangenen Woche. Diese sei zu undifferenziert und sei insbesondere wegen der bislang nicht erfolgten Anhörung Microsofts aus Verfahrensgesichtspunkten noch nicht entscheidungsreif. Im Übrigen habe Microsoft seit Juni in vielen Teilen nachgebessert. Daher sei der DSK-Beschluss nur als Arbeitsgrundlage zu werten. Erneutes Urteil des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung. Der EuGH hat am 6. Oktober erneut ein Urteil zur Vorratsdatenspeicherung in den Ländern Belgien, Frankreich und Großbritannien verkündet. Ganz kurz, Vorratsdatenspeicherung meint zum Beispiel die Speicherung von IP-Adressen, Telefonnummern und sonstigen Informationen durch TK-Anbieter auf Vorrat und den Zugriff von Ermittlungsbehörden auf diese Daten. Der EuGH bleibt sich, wie zu erwarten war, erstmal treu. Bereits 2016 hatte er eine allgemeine und unterschiedlose Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten als Verstoß gegen das EU-Recht eingeordnet. Und auch damals hat er schon gesagt, dass so etwas nur denkbar ist, wenn es auf das absolut Notwendige beschränkt ist. Das konkretisiert der EuGH jetzt und betont nochmal, dass eine anlasslose und unbegrenzte Speicherung nicht zulässig ist, aber in besonderen Gefährdungslagen, zum Beispiel zur Terrorismusbekämpfung oder in akut terroristischen Bedrohungslagen, kann eine Vorratsdatenspeicherung zulässig sein, wenn diese sachlich und zeitlich begrenzt erfolgt und verhältnismäßig ist, wozu etwa auch Verfahrensaspekte wie ein Richtervorbehalt gehören können. Spannend wird nun sein, wie sich das auf das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung auswirken wird. Auch hierzu ist eine Vorlage des Bundesverwaltungsgerichts beim EuGH derzeit anhängig. Kritiker des Gesetzes meinen allerdings, das Verfahren müsse nach dem gestrigen Urteil, das formell nur Belgien, Frankreich und Großbritannien betrifft, aber nicht mehr abgewartet werden, denn das Gesetz sei mit diesen Vorgaben offensichtlich nicht zu vereinbaren und der Gesetzgeber müsse jetzt nachbessern. Ebenfalls interessant an dem Urteil ist auch, dass der EuGH IP-Adressen oder die Speicherung von IP-Adressen weniger kritisch sieht. Das ist insbesondere in Diskrepanz zur Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung, die IP-Adressen als besonders schützenswert einstufen.
Das Gesetz zur Verwässerung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz auch NetzDG oder umgangssprachlich oft Facebook-Gesetz genannt, ist jetzt seit ziemlich genau 3 Jahren in Kraft. Ja, und Ziel des Gesetzes ist es, Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten, andere strafbare Inhalte auf sozialen Netzwerken, dazu gehören zum Beispiel Facebook, Twitter und Co., wirksamer zu bekämpfen. Umfasst von dem Gesetz sind verschiedene Straftatbestände, wie zum Beispiel die Beleidigung, die üble Nachrede, aber auch Volksverhetzung und Bedrohung. Ja, und das Gesetz hat neue Compliance-Regeln für die Anbieter dieser Plattform eingeführt. Dazu gehört zum Beispiel, dass jetzt Facebook, Twitter und Co. einer gesetzlichen Berichtspflicht nachkommen müssen und eben Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte berichten und auch löschen müssen. Verstoßen diese Netzwerke gegen diese Pflichten, kann das mit Bußgeldern geahndet werden. Und ja, nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hatte sich die Bundesregierung dann dazu entschlossen, im letzten Herbst nochmal verschärft gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus vorzugehen und hat ein entsprechendes Maßnahmenpaket für Gesetzesentwürfe zur Bekämpfung von Hasskriminalität erlassen. Dieses Maßnahmenpaket sieht unter anderem weitere Änderungen im Strafgesetzbuch und im NetzDG vor. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Anbieter sozialer Netzwerke eben neuen Meldepflichten unterliegen und solche strafbaren Inhalte jetzt direkt an das Bundeskriminalamt melden sollen. Das Bundeskriminalamt verteilt diese Verfahren dann an die jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften. Auch soll es den Strafverfolgungsbehörden ermöglicht werden, Daten von Hetzern im Netz zu erlangen. Und das Gesetz ist jetzt bereits durch Bundestag und Bundesrat, aber jetzt, und das ist eigentlich sehr unüblich, hat der Bundespräsident, der das Gesetz eigentlich nur ausfertigen soll, eine reine Formalie normalerweise Bedenken angemeldet. Hintergrund dieser Bedenken sind 2 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bestandsdatenauskunft. Dabei geht es vor allem um Vorschriften, die es verschiedenen Sicherheitsbehörden des Bundes, zum Beispiel dem BKA, erlauben, Bestandsdaten bei Telekommunikationsanbietern anzufragen. Das Bundesverfassungsgericht ist der Ansicht, dass solche Auskünfte nur zielgerichtet und bei konkreten Ermittlungen erfolgen dürfen. Und ja, diese Entscheidungen können eben jetzt auch das Gesetzespaket zur Bekämpfung von Hasskriminalität betreffen, weil es ja gerade dort auch um die Übermittlung und Abfrage von Bestandstaten geht.
Also die Wirrung und dergleichen in diesem ganzen Gesetzgebungsprozess, darüber sprechen wir bestimmt gleich nochmal. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Und auch der Zweck ist, glaube ich, erstmal jedem klar, worum es eigentlich geht beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Seit Jahren steigt die Zahl an Hasskriminalität im Netz, hat mit der sogenannten Flüchtlingskrise einen vorläufigen Höhepunkt erreicht, bis dann der Fall Walter Lübcke kam mit diversen Durchsuchungen. Nico, vielleicht erstmal ganz allgemein, wie will das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf das Phänomen Hasskriminalität reagieren? Wen betrifft es und wie genau?
Betroffen sind die großen Anbieter. Da gibt es eine Mindestzahl von, ich glaube, 2 Millionen Nutzern, die so einen Dienst haben muss in Deutschland. dann fällt er unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das, wie ihr ja gesagt habt, 3 Jahre alt ist mittlerweile. Und das ja jetzt in 2 Paketen nochmal nachgeschärft werden soll. Das ist, was beim Bundespräsidenten zurzeit liegt, ist das erste Paket, und dann gibt es noch ein zweites Paket, wo nochmal, also das ist eine Kuriosität eigentlich, dass dort in 2 parallelen Gesetzgebungsverfahren dasselbe Gesetz derzeit geändert wird, mit aber mehr oder weniger dem gleichen Ziel, da nochmal weiter diese Anforderungen an die Plattformbetreiber zu verschärfen. Es ist kein Durchsuchungsgesetz, weil das jedenfalls bislang noch nicht zu den Verpflichtungen der Plattformbetreiber gehört. Also selbst jetzt die dort geposteten Inhalte auf mögliche Straftaten zu untersuchen, sondern es setzt im Prinzip schon an dem an dem bewährten Notice and Takedown Prinzip auf, dass nämlich die Betreiber dann tätig werden müssen, wenn ihnen Rechtsverstöße gemeldet werden. Und dann arbeitet das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit sehr, sehr kurzen Fristen. Eine Regelfrist von 24 Stunden, innerhalb derer nach Meldung dann auch der, also jedenfalls, wenn es ein klar strafbarer Inhalt ist, das gelöscht werden muss. Das ist so der Grundmechanismus.
Wie ist das eigentlich? Wir haben ja jetzt schon mal so Beispiele genannt, die darunter fallen können, Beleidigungen, Volksverhetzung etc. Was ist denn mit Äußerungen, die jetzt nicht dem Strafrecht unterfallen? Oder wo zieht man da die Grenze? Sind die dann irrelevant?
Also das Gesetz setzt an bei strafbaren Inhalten. Also das Strafgesetzbuch und dann dort im Einzelnen aufgezählte Straftatbestände sind der Maßstab. Das heißt, was nicht strafbar ist, das muss auch nicht gelöscht werden.
Ich habe gestern mal ein bisschen geschaut, was das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an Straftatbeständen nennt. Und das sind ja eigentlich ganz schöne Bretter, so, also Bilden einer terroristischen Vereinigung und dergleichen. Aber dann haben wir eben noch diese Tatbestände der Beleidigung, und da stelle ich mir vor, es ist auch gar nicht so einfach, einen offensichtlichen Rechtsverstoß auszumachen, wenn ich jetzt ein Plattformbetreiber bin, der sich vielleicht nicht Tag ein, Tag aus mit dem deutschen Strafrecht auseinandersetzt. Wie schaffen die Plattformbetreiber das? Nehmen die jetzt einfach alles runter, was ihnen gemeldet wird, oder?
Naja, das ist ja erstmal eine ziemliche Herausforderung gewesen für die Betreiber. Da brauchen sie vor allen Dingen erstmal Personal. Dieses Personal haben sie sich dadurch organisiert, dass sie sich im Prinzip bei Callcentern bedient haben, bei Dienstleistern. Avato hat da etwa größere Aufträge bekommen von Facebook. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass dann da im Akkord die Meldungen abgearbeitet werden. Wie das mit den Schulungen der Mitarbeiter ist, weiß ich jetzt nichts Genaues drüber. Aber es sind mit Sicherheit nicht alles Juristen. Man findet nicht hunderte von Juristen, also selbst wenn man es wollte, würde man nicht hunderte von Juristen finden, die es irgendwie als Job spannend finden, also den ganzen Tag dort. Das muss auch zum Teil ziemlich eklige Sachen sein, die man da zu sehen bekommt. Weil da fallen ja auch so Pornografie-Geschichten und so darunter. Das ist nicht immer sehr appetitlich. Die machen das im Akkord, und die müssen dann halt sehr, sehr, als Nichtjuristen sehr, sehr schnell letztlich Tatbestände anwenden, von denen wir ja alle wissen, wie schwierig das sein kann, sie anzuwenden. Also wenn es um die Balance zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten geht, und wenn man da weiß, wie fein ziseliert dort. Die Abwägungsgrundsätze sind, die man so Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, des Bundesverfassungsgerichts oder des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte findet, dann ist das halt gar nicht so einfach, weil für die Inhalte immer erstmal das Grundrecht auf Meinungsfreiheit streitet. Das führt natürlich leicht dazu, dass im Zweifel die Sachen gelöscht werden. Ja, das ist das Overblocking, von dem immer die Rede ist, nicht? Also wenn man Twitter viel verfolgt, da gibt's dann den Hashtag Twitter sperrt, da kann man immer sehen, wen's wieder so alles getroffen hat, der dort dann, also wo nicht nur was runtergelöscht worden ist, der dann gleich von Twitter gesperrt worden ist, weil er irgendwas gepostet hat, was irgendjemand gemeldet hat und was dann in irgendeinem Callcenter irgendjemand oft zu Unrecht beanstandet hat. Und das ist so der Mechanismus, wie das funktioniert. Ich hatte vor geraumer Zeit, habe ich mal so eine, es gibt FSM, Freiwillige Selbstkontrolle Mediendienste, die auch zum Teil mit den Plattformbetreibern, den Großen, zusammenarbeiten und wiederum denen auch mit ihren Leuten wiederum auch helfen, dann auch diese Aufgaben zu erledigen. Das ist ja übrigens nicht dann, also wenn man sich Facebook etwa anguckt, da gibt's immer gleichlaufend das, was im Netzwerksdurchsetzungsgesetz steht. Und da haben die natürlich noch ihre Gemeinschaftsrichtlinien und das funktioniert im Prinzip genauso. Da wird gemeldet und dann so, also diese Form von Inhaltskontrolle. Und haben die mir mal einen Tag so verschiedene Beispiele gezeigt, die sie hatten. Da ging es um Volksverhetzung, was ja auch ein Tatbestand ist, der, wenn man sich dann ein bisschen befasst mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vor allen Dingen, der sehr, sehr eng ausgelegt wird. Und die waren dann verblüfft, als ich denen erklärte anhand von Beispielen aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, was alles keine Volksverhetzung darstellt. Ja, das, also das Gefühlte, was ja dann oft der Maßstab nur sein kann, wenn man jetzt entweder kein Jurist ist oder sich da in den Einzelheiten nicht auskennt, das Gefühlte entspricht halt dann mit dem Tatsächlichen nicht überein, wenn es um die Frage geht, ist das, also ist da die Grenze zur Volksverhetzung überschritten oder nicht.
Ja, du hast ja gerade diese Gemeinschaftsrichtlinien schon angesprochen, aber könnte man da jetzt nicht vielleicht denken, dass es quasi besser ist oder rechtssicherer ist, wenn dann die Vorgaben eben aus einem deutschen Gesetz kommen, als jetzt zum Beispiel aus Richtlinien von einem amerikanischen Anbieter?
Knifflige Frage, weil, also erstmal muss man ja sehen, dass es Facebook nicht nur in Deutschland gibt, sondern überall auf der Welt. Und das heißt dann natürlich aus Sicht eines Betreibers wie Facebook heißt das, sie müssen dann diese Form von Inhaltskontrolle nicht nur nach dem Maßstab des deutschen Rechts machen, sondern nach vielen anderen Ländern auch. Zu den Dingen, die man schon auch im Auge haben muss, wenn man über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz spricht, ist, dass es dann Berichte gab, dass sich gleich so Regierungen wie im Moment ja viele in den Schlagzeilen Belarus, Weißrussland, also gleich vorsprachen hier in Deutschland und sich doch interessiert erkundigten, was das denn hier für ein neues Gesetz ist, weil sie das natürlich dann auch jetzt in ihrem Land gerne umsetzen würden. Also wir haben ja sowieso in den Ländern wie Russland und China haben wir auch überall solche Gesetze. Also das ist da nicht nur eine Frage Deutschlands, sondern das ist eine Frage halt dann auch der Maßstäbe, die es dann in den vielen, vielen anderen Ländern der Welt auch gibt. Häufiges Missverständnis zu den Gemeinschaftsrichtlinien, wenn man die so sich anschaut. Da spreche ich jetzt aber spezifisch von Facebook. Bei Twitter ist es aber, glaube ich, auch nicht unähnlich. Bei anderen ist es nicht so. Aber bei den genannten ist es gar nicht so, dass was sozusagen die Stoßrechnung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ist, so weit entfernt ist von diesen Gemeinschaftsrichtlinien. Wenn man den Zuckerberg dann so manchmal hört über seine Plattform sprechen, dann sagt er immer so, es soll ein Safe Place sein. Also die Vorstellung, dass man dort bestimmte Sachen nicht haben möchte, die ist gar nicht so weit weg von der schönen Facebook-Welt, die sich Facebook auch so vorstellt. Und wenn man das so insgesamt nimmt, hat das natürlich alles so Tendenzen, die problematisch werden können, wenn es darum geht, dass dort Dinge dann geäußert werden, die nicht mehrheitskonform sind.
Das NetzDG, das hat es ja irgendwie immer aufgrund von irgendwelchen Pannen im Gesetzgebungsverfahren erst richtig so in die Medien geschafft. Davor war es eigentlich medial kaum beachtet und hat sich anfangs vor allem dem Vorwurf aussetzen müssen, dass es unausgegoren sei, weil es gar keine empirischen Studien gäbe darüber, was wie diese Straftaten überhaupt begangen werden im Netz und so weiter. Und auch jetzt zeichnet sich gerade wieder ein Spektakel ab um diese Reformpakete. Wie beobachtest du das? Ist das ein erneuter Schnellschuss oder ist das jetzt die besonnene Nachjustierung? Und was sind deiner Meinung nach die wesentlichen Kritikpunkte an diesem?
Also dass Schnellschüsse sind, das kann man, glaube ich, gar nicht leugnen. dass da drin steht in der Gesetzesbegründung, das habe was mit dem Fall Lübcke zu tun, das ist natürlich bei den Haaren herbeigezogen, weil der Fall Lübcke hatte jetzt erstmal, also jedenfalls keinen naheliegenden Bezug zu den Plattformen. Das hat man genommen. Ich habe ein gewisses Verständnis, wo das herkommt, diese ständigen Bemühungen, dass man da doch mehr tun müsse gegen die Pöbeleien im Netz. Wenn man sich einmal anschaut, und das ist jetzt völlig, das ist also wirklich von links bis AfD, wenn man mal in die Profile der oder die Facebook-Auftritte, die Twitter-Auftritte der Politiker und vor allen Dingen der Politikerinnen, ja, also querbeet hereingeht, was die sich immer da alles anhören müssen, also was da immer also für ein Hass gekübelt wird. Da kann man schon verstehen, dass die das nicht schön finden und dass sie dann irgendwann sagen, da muss doch mehr getan werden, um das hier. Das ist aber nach meiner Überzeugung schon ein verzerrtes Bild auch der Realitäten, weil aus welchen Gründen auch immer, da kann man sicherlich lange drüber irgendwie diskutieren, woran das denn liegen mag. Keiner kriegt das so stark ab wie die Politikerinnen und Politiker. Und dann haben die immer den Eindruck, das gehe allen so. Das habe ich oft schon in Gesprächen auch so wahrgenommen, dass das so ist.
Ja, gerade ja auch auf der Kommunalebene. Und da gibt es ja dann eben das Problem, dass befürchtet wird, dass sich kaum mehr jemand da engagieren wird, wenn es mit dem Hass im Netz so weitergeht. Da gibt es ja dann auch verschiedene Ansätze, wie man das vielleicht oder wie man dem begegnen kann. Oft wird ja auch zum Beispiel die Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken diskutiert, um eben diese Hate Speech aus der Anonymität zu holen. Was hältst du denn von diesem Vorschlag, Nico?
Das Recht, auch anonym seine Meinung zu sagen, steht nicht zur Disposition, weil es ist wohl ein Teil der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist nicht denkbar. Es wäre ja auch ganz schrecklich. Man stelle sich vor, wie das wäre in einem Land wie China, wo es mutmaßlich sogar solche Vorschriften geben wird. Das will man ja nicht, dass man nicht mehr seine Meinung äußern darf, wenn man nicht seinen Namen nennt. Gepöbelt wird sehr, sehr häufig mit Klarnamen. Also bis hin zu Todesdrohungen, die oft, also auch wenn man mit den Beteiligten mal spricht, oder mit Betroffenen mal spricht, das ist ja Alltag bei den Politikern, gibt ja das Buch von Renate Künast, wo sie beschreibt, wie sie durchs ganze Land gereist ist, wo sie dann Leute besucht hat, die also lauter Jauche geschickt haben über die Medien, aber auch per Mail, und das ist ja nicht alles immer nur die sozialen Medien, und es ist erstaunlich häufig dann doch auch wieder mit Klarnamen, also dieser, dass das so sich verhalten soll, dass dass die zunehmende Pöbeleien daran liegen, dass man da sich in Anonymität verstecken kann. Das ist halt auch nur so ein Teilausschnitt der Wirklichkeit.
Nochmal, das haben wir eben, oder vielleicht war es zu viel gefragt. Deiner Meinung nach, was sind die wesentlichen Kritikpunkte am NetzDG?
Jetzt an dem NetzDG, also der Kernkritikpunkt, ich glaube, das ist auch bei allen, die sich kritisch mit dem NetzDG auseinandergesetzt haben, Konsens, ist halt, dass das NetzDG Anreize zum Overblocking setzt. Mhm. Ja, also das ist halt aus Sicht des Netzwerkbetreibers ist es immer die bequemere Variante, im Zweifel zu löschen. Ja, weil dann kriegt er keinen Ärger. Dass das gibt, kann man an einem ganz, jetzt komme ich mit einem ganz Beispiel, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick ganz daneben wirkt. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Gerichtsentscheidungen es gibt in Deutschland gegen Google. Wie oft Google schon bis zur BGH gegangen ist und wo es einfach auch um Fragen Meinungsfreiheit ging, jetzt etwa so im Nachklapp zu der EuGH-Entscheidung. Zum Recht auf Vergessen. Es gibt unendlich viele Entscheidungen, wo Google also dann sich geweigert hat, Dinge zu entfernen aus ihren Suchergebnissen oder wo auch immer. Das muss man mal vergleichen mit den Verfahren gegen Facebook. Es gibt eigentlich keine nennenswerten, also beim BGH schon fällt mir, glaube ich, kein einziges ein, Verfahren, wo sich Facebook mal geweigert hat, was zu löschen und dann das also bis zu Gericht getragen hat. Warum verhält sich das so? Weil, also wenn man mal gebeten wird, Facebook für einen Mandanten einen Brief zu schreiben, also das und das, es wird da verbreitet und löscht das mal. Also egal, wie berechtigt dieses Ansinnen ist, also jedenfalls unsere Erfahrung zeigt, die löschen. Weil damit kriegen sie, dann ist damit Schluss. Ja. Interessanterweise haben sie allerdings seit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat sich eine ganz kuriose Entwicklung gegeben. Es gibt seitdem immer mal wieder jetzt Verfahren gegen die Netzwerkbetreiber, also Zivilklagen von Betroffenen, die sagen, ihre Inhalte seien zu Unrecht gelöscht worden. Es gibt eine bunte Rechtsprechung mittlerweile dazu. Das ist überhaupt erst seit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist das überhaupt erst gekommen. Davor gab es solche Verfahren nicht, oder sie sind jedenfalls alle verloren worden. Mhm. Und es gibt jetzt ja tatsächlich doch eine ganze Reihe von Gerichten, und irgendwann wird es zum BGH mit Sicherheit kommen, die sagen, also entweder aus den eigenen Nutzungsbedingungen der Plattformbetreiber folgen die dann das Recht, also Inhalte stehen zu lassen. Gelegentlich auch aus der marktbeherrschenden Stellung, jedenfalls bei Facebook. Das ist keine einheitliche Linie bislang, aber es ist also, das ist jetzt seit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz interessanterweise durchaus aussichtsreich geworden, sich zu wehren gegen Löschungen, während es das davor gar nicht gegeben hat. Das ist eine Nebenfolge, das ist eine gute, positive Nebenfolge des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, aber es ist mit Sicherheit nicht im Sinne, oder das hat man damals nicht im Auge gehabt, dass das so passieren würde. Ja, aber das, worum es da geht, also das ist halt das Overblocking, das ist das größte, mit Abstand größte Problem und das Kernproblem des NetzDG.
Und das, also jetzt mal ketzerisch gefragt, wenn wir jetzt sagen, wir haben ja, oder Facebook löscht auf Anfrage die meisten Sachen, braucht es dann überhaupt das NetzDG?
Das ist jetzt die hypothetische Frage, wie es wäre, wenn es das NetzDG nicht geben würde. Aber das kann ich auch nur spekulieren. Ich würde fast meinen, ich halte es für wahrscheinlich, dass Facebook ziemlich genauso viel getan hätte. Also man muss nur mal nach Amerika gucken. Ja, im Moment das Löschen von Tweets und Postings des Präsidenten. das ist ja nicht das NetzDG, das der Grund dort ist. Mhm. Und das sind auch keine Gesetze in Amerika, die der Grund dort sind, sondern das ist, da geht es um das eigene Image. Und da geht es halt auch um dieses, was ich vorhin sagte, es soll ein Safe Place sein. Und man möchte eigentlich, also allzu Anstößiges möchte man eigentlich auch dort nicht haben. Also, so dass es durchaus denkbar ist, dass sich, wenn es das NetzDG nicht gegeben hätte, dass die Praxis jedenfalls bei Facebook, ja, bei Twitter könnte es ein bisschen anders sein, aber jedenfalls bei Facebook gar nicht so viel anders verlaufen wäre, wie sie jetzt seit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz verlaufen ist.
Aber war es nicht so, dass Facebook eigentlich anfangs zu wenig gemacht hat und sich schon die Werbebranche, also jetzt in den USA, ne, und die Werbebranche sich dann schon geweigert hatte, weiter mit Facebook zu werben oder auf der Plattform zu werben, weil sie eben gesagt haben, sie machen insbesondere gegen Trump und zu
das
wenig.
Das ist ja der Hintergrund, das ist die amerikanische Diskussion, das ist eine amerikanische Diskussion in diesem sehr gespaltenen Land, wo Facebook von beiden Seiten, auch der Präsident, also jetzt auch in jüngster Zeit, fordert den Plattformbetreibern, die Plattformbetreiber für Inhalte in die Haftung zu nehmen. Also dieses Notice und Takedown-Prinzip, das ist der Section 230, mehr als 20 Jahre alt, das rückgängig zu machen. Also das kommt von beiden Seiten. Das kommt nicht nur von der einen Seite, sondern es kommt von beiden Seiten. Stehen die stark in der Kritik und das ist der Hintergrund für diese Maßnahmen, die da ergriffen werden.
Mhm. Okay, jetzt gibt's das NetzDG aber ja vielleicht nochmal so als kleinen Ausblick, da, wie wir ja auch schon gesagt haben, sich da auch viel gerade noch im Gesetzgebungswandel befindet. Wenn du das mal anfassen dürftest, was würdest du denn anders machen, beziehungsweise besser?
Wir haben damals ja für den DRV eigentlich gesagt, wir wollen das Gesetz gar nicht haben. Mhm. Und ich sehe jetzt keinen Grund, nach den 3 Jahren eine andere Meinung zu sein. Das hat mich bislang nicht überzeugt, dass das Gesetz, also außer dass es Brot und Arbeit für Beamte des Bundesamtes für Justiz, was vorher keiner kannte, schafft, kann ich nicht so viele Vorteile erkennen.
Ja. Gut, wir danken dir. Wir haben gelernt, es ist ein Gesetz von Politikern für Politiker, was sich vor allem am Schneidepunkt Persönlichkeitsrechtsschutz oder Rechtsschutz und Meinungsfreiheit befindet und da irgendwie eine Gratwanderung hinbekommen muss. Wir werden bestimmt, wenn sich auf europäischer Ebene hier mit dem Digital Services Act etwas tut, wahrscheinlich nochmal über dieses Thema sprechen müssten und insbesondere zu der Frage, wie geht es denn dann eigentlich weiter mit diesem nationalen Vorstoß. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Maja, möchtest du noch irgendwas zusammenfassen?
Nee, ich finde, Nikos Schlusswort war eindeutig.
Prima, ja, herzlichen Dank, Nico. Wer Nico folgt, der sieht vor allem 2 Themen zurzeit. Das eine ist der unvergleichliche Einsatz für Gastronomen, Kulturbetriebe wie Theater, Bars, Clubs und Künstler und Solo-Selbstständige. Du hast sehr früh erkannt, dass das wohl diejenigen sein werden, die am meisten unter der Krise zu leiden haben werden. Und es sieht zurzeit auch so aus, als würdest du recht behalten, auch wenn du dagegen was tust. Das andere ist ja das Datenschutzrecht, was dich seit vielen Jahren sehr umtreibt. Deshalb haben wir uns für Kurios und Kontrovers heute ein Thema auch an dieser Schnittstelle ausgesucht. Etwas, was ich eigentlich in diesem Podcast gar nicht besprechen wollte, weil ich das anfangs total banal fand in der Diskussion. Die Registrierungspflicht in Restaurants und andernorts, die ja irgendwie zunehmend eskaliert in der Debatte. Fast wöchentlich gibt's hier neue Meldungen zum Missbrauch solcher Listen, entweder durch Verehrer am Nachbartisch, dadurch, dass die Polizei darauf zugreift, gehackte digital erfasste Listen. Und in allen Ländern gelten nun auch Bußgeldandrohungen für falsche Personenangaben. Ging es nach dem schleswig-holsteinischen Regierungspräsidenten nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Gastronomen. Und unsere Kanzlerin Angela Merkel sah sich sogar schon zu der Aussage hingerissen, falsche Personenangaben, das ist kein Kavaliersdelikt. Und die Aufsichtsbehörden, die von denen kommt irgendwie nach meinem Verständnis total wenig. Deshalb wollen wir einmal darüber diskutieren, haben wir es hier mit einem Totalversagen der Datenschützer zu tun oder ist das nicht eigentlich alles halb so wild? Nico, was meinst du dazu?
Also es ist eine Vorratsdatenspeicherung. Ja, weil diese Daten ja dann erstmal breitflächig erhoben werden, weil sie möglicherweise mal zur Kontaktnachverfolgung, wie es dann heißt, gebraucht werden können. Und jetzt, wenn man jetzt die Debatte zur Vorratsdatenspeicherung jetzt bei den Telekommunikationsanbietern kennt, seit 15 Jahren und das verfolgt hat, dann ist schon auffällig, dass die oft diejenigen, die sehr, sehr vehement kritisch, grundsätzlich kritisch bei der Vorratsdatenspeicherung im TK-Bereich sind, das auf einmal eigentlich gar nicht so schlimm finden. Und das, ja, also das ist doch nur für 4 Wochen oder das ist doch jetzt nur während der Pandemie, dass die so wenig Bewusstsein dafür haben, dass das hier doch auch ein schon recht gravierender Eingriff in die Grundrechte ist, wenn man nicht mehr in eine, ja, wenn man nicht mehr in ein lesbisches Lokal gehen kann, ohne dort seinen Namen zu notieren. Mhm. Ja, das habe ich also gerade aus der Szene gehört, dass das ein ganz großes Problem ist. Mhm. Die Leute wollen an solchen Orten nicht ihren Namen lassen. Ja, also wenn man sich anguckt, Nordrhein-Westfalen, die also feinziselierte Regelungen, wie das in Prostitutionsstätten mit der Namensregistrierung ist, das muss die einzelne Prostituierte dann dort streng gesichert muss sie diese Kontaktlisten dann dort führen. Das ist abartig, ja, was da passiert. Und was machen die Datenschutzbehörden? Die Datenschutzbehörden veröffentlichen Formulare, wie das gemacht werden, also wie man das machen soll, wie man das umsetzen soll. Ich habe von einer Datenschutzbehörde die Geschichte gehört, dass wenn man dort als Besucher kommt, das erste, was man in der Datenschutzbehörde bekommt, ist das Kontaktformular, ja, die Nachfrage dann nach den entsprechenden Datenschutzinformationen führte dann zu hektischer Betriebsamkeit, so wurde mir das berichtet. Also da hat man also auch, denkt man dann auch eigentlich gar nicht irgendwie mal ein bisschen jedenfalls gegen den Strich, ist das denn eigentlich alles mit Recht und Gesetz zu vereinbaren, sondern man macht sich also dann sogar bei den Datenschutzbehörden, begibt man sich in die Rolle eines Erfüllungsgehilfen bei der Datensammlung. Das finde ich unmöglich. Es gibt ganz grundsätzliche Fragen, die man da stellen muss. Ich glaube, es war der saarländische Verfassungsgerichtshof, der jetzt völlig zu Recht schon mal in einer Entscheidung gesagt hat, also das geht nicht einfach auf dem Verordnungsweg. Das sind ja alles Rechtsverordnungen. Es sind Rechtsverordnungen, es sind tiefe Grundrechtseingriffe. Und wir haben ja als Juristen alle mal was von Wesentlichkeit gelernt, im Gesetzesvorbehalt, dass eben Wesentliches nicht einfach in irgendeiner Verordnung stehen darf, die dann auch noch irgendwie jede Woche wieder geändert oder verschärft wird, sondern dass sie im Gesetz, in einem förmlichen Gesetz stehen muss. Und das ist bei diesen Vorschriften zur Kontaktnachverfolgung, die sind in allen 16 Bundesländern, gibt es sie nur auf dem Verordnungsweg.
Jetzt sind wir schon bei den rechtlichen Grundlagen. Das schreiben ja auch die Datenschutzbehörden, dass die quasi die gesetzliche Grundlage für diese Verarbeitung Artikel 6 C DSGVO ist, ne, die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. Und die rechtliche Verpflichtung ist dann, wie du schon gesagt hast, die Corona-Verordnung. Jetzt, wenn wir mal dieses Thema Verordnung beiseite lassen, ob das jetzt zulässig ist oder nicht, aber zumindest ja auch bei der Verhältnismäßigkeit, die man ja auch immer in dem Zusammenhang zu prüfen hat, könnte man sich ja da dann doch seine Gedanken machen, oder?
Ja, ja, das der sechs Buchstabe C, der stellt es ja nicht ins freie Belieben der Mitgliedstaaten, welche Verpflichtungen zur Datensammlung die Mitgliedstaaten dort sich einfallen lassen. Das wäre wohl dann auch ein schlechter Schritt der Vereinheitlichung des Datenschutzes in Europa gewesen. Es gibt eine, wenn jetzt auch vielleicht nicht sehr, nicht so optimal formulierte Einschränkung, ich glaube im 6 Absatz 3, wo dann halt auch, wo es um Verhältnismäßigkeit geht, mit etwas anderen Worten. Das heißt, sogar schon auf der europarechtlichen Ebene, da ist man jetzt noch gar nicht beim deutschen Gesetzesvorbehalt, muss man die Frage stellen, ist das denn eigentlich auch wirklich verhältnismäßig? Es gibt erstaunlich wenig Berichte und wahrscheinlich, meiner Meinung nach auch überhaupt gar keine, es hält auch keiner nach, wie oft diese Daten eigentlich tatsächlich mal abgefragt werden. Das würde mich sehr interessieren. Ja, wenn es
vor allem
so,
von den Gesundheitsämtern.
Also es gibt mal vereinzelte Geschichten, das sind meistens dann die, wo dann gleich berichtet wird, da hätte sein Donald Ducks im Lokal gewesen. Vereinzelte Berichte, aber dass das also jetzt wirklich in nennenswertem Umfang geschieht. Ich habe immer mal wieder bei Gastronomen nachgefragt, ob den das schon mal erlebt haben, das Gesundheitsamt gefragt haben, die sagen immer nein. Also ob die Gesundheitsämter auch überhaupt, da gibt es ja auch sehr wechselhafte Berichte über deren jetzt Kapazitäten, ob die überhaupt in der Lage sind, dann auch tatsächlich was mit den Daten anzufangen. Das sind natürlich alles Fragen auch der Verhältnismäßigkeit, denn je weniger sie da tatsächlich nützlich sind, desto problematischer wird es dann mit den Eingriffen. Was dann noch dazu kommt, ist das Thema, dass sich Polizei und Staatsanwaltschaft gelegentlich aus deren Sicht ja sehr verständlich dann auch versuchen, bei diesen Daten zu bedienen. Da gibt es auch Gruseliges von den Datenschutzbehörden zu. Also Datenschutzbehörde Nordrhein-Westfalen behauptet dann auf ihrer Website mehr oder weniger, dass das schon in Ordnung sei. Ja, in einer Verlautbarung, teilweise heißt es dann, da müsste jetzt mal ein Gesetz hier, dass das beschränkt oder ähnliches. Das ist natürlich alles auch nur sehr oberflächlich geprüft, weil das gar nicht, aus meiner Sicht gar nicht begründbar ist, warum ein Gastwirt die Daten herausgeben darf an die Polizei, es sei denn, da gibt es einen Schlagnahmebeschluss für die Daten, denn das ist ja, es gibt ja da die zwei Fragen, die man stellen kann im Datenschutz. Das müssen, herausgeben müssen und herausgeben dürfen. Und schon bei dem herausgeben dürfen braucht er eine Rechtsgrundlage. Und dass die Polizei sagt, sie möchte gerne die Daten haben, ist keine Rechtsgrundlage. Mhm. Ja, und in der StPO, dann heißt es immer auch bei den, sogar von Datenschutzbehörden behaupten dann, das Folge aus der allgemeinen Aufgabenbeschreibung, da ich glaube 163 Strafprozessordnung, das ist natürlich, also das, da würde einem jeder Datenschützer normalerweise an den Hals springen, wenn man sagen würde, aus so einer Aufgabenbeschreibung folgt eine Datenweitergabebefugnis.
Mhm. Ja. Vor allen Dingen, weil die Daten ja auch ursprünglich zu dem Zweck der Pandemie-Einschränkungen erhoben wurden und nicht zur Strafverfolgung.
Ja, aber irgendwo scheint dann da irgendwie so durch, also in Notzeiten, ja, sind wir da aber mal nicht so kleinlich. Mhm. Und das ist natürlich, das ist eine Selbstverzwergung im Prinzip des Datenschutzes, weil sie da auf einmal das irgendwo dann doch eingestehen, was sie ja immer gesagt bekommen von denen, die Datenschutz sehr kritisch sehen, dass das nämlich alles übertrieben ist mit dem Datenschutz. Mhm.
Naja, also auf der anderen Seite, natürlich hast du recht, dass wesentliche Grundrechtseingriffe in einem formellen Gesetz geregelt werden müssen, aber Krisenmanagement ist ja nun auch mal Aufgabe der Gubernative und deshalb haben wir es wahrscheinlich auch mit Verordnungen und dergleichen zu tun. Man muss sich natürlich dann irgendwann fragen,
wie lange dauert die Stunde der Exekutive? Das ist ein Thema, was weit über die Kontaktdaten hinausgeht. Das betrifft im Prinzip jetzt die gesamten Corona-Maßnahmen, dass die immer noch auf dem Verordnungsweg erlassen werden. Also das, ich kenne eigentlich keinen Staatsrechtler, der das auch wirklich, also manche sagen nicht so viel dazu, aber alle, die sich dazu äußern, das ist eigentlich Konsens, dass das so nicht geht. Ja.
Gibt es denn eigentlich von den Datenschutzaufsichtsbehörden jetzt irgendwie eine einheitliche Handhabe, wie man diese, also sagen die zum Beispiel, ist es besser, Papier zu nehmen, als es irgendwie automatisiert zu erfassen? Gibt es konkrete Anweisungen dazu, wie zum Beispiel die kontrolliert werden soll von den Wirten, dass hier keine falschen Personenangaben gemacht werden? Also irgendwas Abgestimmtes gibt es nicht, habe ich nicht finden können. Ich habe mal hier und da was gefunden, was tatsächlich auch in Teilen ein bisschen unterirdisch sich liest. Oder was würdest du denn den Wirten raten, wie sie das am besten machen?
Also die Wirte haben natürlich immer andere Probleme, als sich mit Behörden jetzt anzulegen, was das Thema Kontaktdaten angeht. Mhm. Deswegen das wäre einfach vermessen, jetzt die Gastronomen dazu zu animieren, jetzt die großen Hüter und Verteidiger des Datenschutzes zu werden und sich etwa zu weigern, dort die Kontaktdaten aufzunehmen. Das kann man von denen nicht erwarten. Von den Datenschutzbehörden muss man das erwarten. Und da versagen die oft an breiter Front, weil es gibt nichts Einheitliches, es gibt auch nicht viel Detailliertes, es gibt auch nicht viel, was, wo man den Eindruck hat, das ist wirklich durchdacht. Ja, das ganze Agieren der Datenschutzbehörden jetzt zum Thema Corona ist vor allen Dingen gekennzeichnet von großer Hilflosigkeit. Also eigentlich wollen die gar nicht so richtig daran, sondern sie wollen eigentlich lieber wieder sich über Cookies und über Werbemails dann auseinandersetzen, weil das ist ja das, womit sie sich auskennen.
Ja. Ja, das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. Halb so wild finden wir das alles irgendwie nicht. Über ein Totalversagen kann man wahrscheinlich streiten. Ich glaube, die Tendenz hat man hier ganz gut rausgehört. Nico, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du mit uns diskutiert hast. Fast alles, was wir besprechen, kann man auch immer auf unserer Website nachlesen, auf herting.de. Und unser Podcast hat auch eine Website, herting.fm.
Alles mit AE.
Alles mit AE, genau. Wir freuen uns wie jedes Mal natürlich über Feedback. Wenn ihr das gut fandet, hinterlasst uns gerne 5 Sterne. Ansonsten sind wir auch sehr aktiv auf diversen Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.
Danke nochmal.
Super. We'll be right back.